Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wer Angelika Klössendorfs Mädchentrilogie gelesen hat, der kennt die Figuren und Motive, um die es auch in ihrem neuen Buch geht. Risse heißt es, und wieder begegnet man dem Mädchen in seiner Armut und Verwahrlosung. Man trifft die sadistische Mutter, den alkoholkranken Vater. Es sind Szenen, Erzählungen, die in gewisser Weise vor 20 Jahren in dem Band Aus allen Himmeln erschienen sind. Der wird auch anfangs erwähnt, aber jetzt werden diese Texte von anderen Texten flankiert und begleitet. Die sind kursiv gesetzt und kommentieren das, was man gerade gelesen hat. Und ich bin wirklich gespannt, wie das entstanden ist. Hallo Angelika Klössendorf, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Als wir uns das letzte Mal miteinander unterhalten haben, da ging es um Ihren Roman 34. September. Das war so ein Dorfroman, würde ich mal ein bisschen flapsig sagen, der bis ins Totenreich hineinführte und auch ein bisschen weg von der Mädchenwelt. Deshalb habe ich mich als erstes gefragt, was hat sie denn jetzt dahin zurückgeführt?
Also der eigentliche Grund ist der Tod meiner Mutter gewesen. Die Erzählung aus dem Jahr 2004 hatte ich geschrieben und ich hatte 30 Jahre keinen Kontakt mit meiner Mutter und sie rief dann an, um mir auch zum Geburtstag zu gratulieren und sagte, jetzt wirst du auch alt. Das war ihr Kommentar zu meinem Geburtstag. Und dann hatte sie wohl das Buch gelesen und hat gesagt, du hast gelogen damals und du hast in diesem Buch gelogen und du lügst auch immer. Und als sie dann gestorben war, habe ich gedacht, ich muss das, was ich in den Erzählungen geschrieben habe, und was ich ausgelassen habe, nochmal in einer schmerzhaften Selbstbefragung Revue passieren lassen. Und habe Dinge geschrieben, und die ich damals nicht habe schreiben können.
Diese Leerstellen heißt es einmal. Es gibt Leerstellen, die ich bis heute nicht zu betreten wagte. Aber dann haben sie sich ja jetzt doch getraut. Und es gibt eben, wie ich schon sagte, diese kursiv gesetzten Erzählstellen nach den Erzählungen. Da merkt man, da ist jetzt was anders. Da schaut jemand quasi von heute aus auf diese Art des Erzählens und Erinnerns auch. Wer ist das eigentlich? Sind das eins zu eins Sie?
Das bin ja nie eins zu eins ich. Das sind ja das ist ja eine literarische Bearbeitung, die im Rahmen einer autofiktionalen Selbstinspektion entstanden ist. Und deswegen am Ende einer Lesung, wenn ich gefragt werde, ob ich eins zu eins ich das bin, die das vorgelesen hat, dann sage ich, mein Vater hätte auch ein Bäcker sein können, ich hätte 20 Geschwister haben können. Natürlich ist es autofiktional und natürlich bin ich es, und trotzdem ist das Ich eine andere oder ein anderer natürlich, weil es kommt mir vor allen Dingen darauf an, eine Sprache zu entwickeln, die das Mädchen aus einem Rahmen heraushebt und lesbar macht.
Ist das nicht überhaupt eigentlich eine absurde Vorstellung, dass es das geben könnte, eins zu eins zu erzählen? Also das ist ja bei dieser ganzen Autofiktionsdebatte, finde ich, immer eigentlich fast absurd lustig, weil das könnte ja gar nicht gehen. Die Erinnerung ist ja keine Dokumentation.
Ja. Also das deswegen Knausgard hatte das mal gesagt, er würde sich eins zu eins erinnern. Das ist natürlich, dann ist er ein genialer Lügner, weil das geht gar nicht. Weil über die Jahre setzen sich Schichten auf die Erinnerung. Also schon unser Gespräch heute, 5 Minuten später, wäre das schon autofiktional, weil wir das gar nicht wiedergeben können. Sie erleben etwas ganz anderes als ich. Also wir sind zwei verschiedene Menschen. Und so ist es natürlich auch mit der Erinnerung. Schon am nächsten Tag legt sich auf die Erinnerung, vielleicht ist das Wetter anders, 5 Jahre später legt sich auf die Erinnerung, weil ein anderer die genau dieselbe Erinnerung erzählt aus einer anderen Perspektive, und dann entwickelt sich der Mensch ja auch weiter. Also der hat eine ganz andere Beobachtung von oben, von anderen Perspektiven, und berichtet anders dann darüber.
Aber was ich mich schon gefragt habe, auch als ich das jetzt wieder gelesen habe bei Ihnen, das geht einem ja sehr nah, da geht es ja um so ganz tiefe, oft auch quälende Erfahrungen und Erlebnisse, um Machtmissbrauch, aber eben auch um Scham und Schuld. Und da habe ich schon gedacht, ist das eigentlich vielleicht der Kern des autofiktionalen Erzählens? Weil da geht es ja doch sehr oft um so Schuldgefühle und Scham.
Ja, mit Scham ist eine große Sache. Auch als das Buch fertig war, habe ich eigentlich selbst über mein eigenes Schreiben Scham empfunden. Die Vorstellung eines schambefreiten Schreibens wäre natürlich, wenn ich wüsste, das Buch, mich würde niemand kennen, sagen wir mal so. Also ich könnte mir vorstellen, also meine Glücksempfindung als Schriftstellerin wäre, wie Pynchon zu leben, also den niemand kennt. Und ich glaube, der taucht einmal auf bei den Simpsons mit einer Papiertüte über den Kopf. Und das ist ja was Großartiges. Mehr gibt's nicht als noch ein kleines Foto, als er in der Uni war. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr anstrengend. Das ist ja dann eine Marke geworden, immer sich verstecken zu müssen. Und dann steht mein Schreiben natürlich im großen Widerspruch. Ich bin so offen und habe eigentlich den Wunsch, nicht sichtbar zu sein. Also nur mein Buch sprechen zu lassen oder lesen zu lassen.
Ich habe auch gedacht, das hat auch eben was Selbstbefragendes, natürlich ja diese Kommentarstellen, die Sie da machen, ob es auch eben darum ging. Das könnte man auch als Poetikvorlesung veröffentlichen, dachte ich.
Ja, das war eine sehr schmerzhafte Selbstbefragung, die ich natürlich auch versucht habe, poetisch anzugehen. Und die wäre das hatten wir ja gerade besprochen, vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen, weil ich ja da diesen klaren Text geschrieben habe. Und vor 10 Jahren wäre sie nochmal anders ausgefallen. Und jetzt, nach dem Tod meiner Mutter, hat da eine Art Befreiung des Schreibens auch stattgefunden.
Und ist denn dieses, wenn Sie sagen, das hängt doch so nah auch eben mit einem biografischen Erlebnis, also mit dem Tod der Mutter zusammen, da fällt mir wieder, wie schon ein paar Mal, der Ralf Rothmann ein, der ja auch in seinem letzten Buch sich mit seiner Mutter beschäftigt hat und der dann hier im Gespräch zu mir sagte, er mochte die Mutter eigentlich nie, weil die auch so brutal war. Und durch das Buch wäre dann aber so ein, das werde ich nie vergessen, Glutstrom der Liebe plötzlich in seinem Herzen gewesen. Und das wäre eigentlich eine ganz überraschende Erfahrung für ihn gewesen. Geht das, dass man sich quasi mit den Toten noch versöhnt?
Nein, der Glutstrom war bestimmt bei mir schon erkaltet. Und ich habe ja meine Mutter 2 Jahre vor ihrem Tod dann noch gesehen und habe sie auch hinüber begleitet. Also ich habe ihr Sterben auch begleitet und ich habe ihr verziehen, obwohl sie sich nicht geändert hat. Also sie war immer noch böse. Ich hatte sie ja in meinem Buch auch gefragt, warum bist du eigentlich so böse? Das war, nachdem wir telefoniert hatten und sie sagte zu mir, ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie toll die Sendung Let's Dance ist. Ich bin völlig verrückt danach. Ich bin so verrückt wie Eichmann nach den Juden.
Ja, das ist eine schlimme Stelle in dem
Das Text. War eine sehr schlimme Stelle. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie so böse ist, ob sie überhaupt ein Bewusstsein ihrer Emotionen hat. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ich weiß es doch nicht, ich weiß es nicht. Und dieses Ich weiß es nicht hat irgendwie bei mir fast Ekelgefühle hervorgerufen, weil man kann nicht 80 Jahre alt werden und so gar nichts über sich wissen. Und als sie dann gestorben ist, habe ich getrauert. Und das empfand ich als eine sehr schöne Emotion und muss aber dazu sagen, das Gefühl der Trauer mir fast größere Freude oder Erfüllung gegeben hat als die Trauer selbst.
Das ist die Mutter, aber in dem Buch kommt ja jetzt auch der Vater häufig vor. Der ist ja ein schlimmer Trinker, ein Heiratsschwindler oder Vergewaltiger, heißt es auch in einer Erzählung. Aber er ist auch ein begeisterter Geschichtenerzähler, wie das Mädchen ja auch. Die erzählen ja alle ständig Geschichten und Lügen. Ist das denn der Kern ihres Schreibens?
Das könnte man als einen Kern durchaus ausmachen. Also dieser Vater, der hat ja in dem Mädchen, als das Mädchen in den Keller gesperrt wurde, hat sie da seine Kriminalgeschichten gefunden und hat sie gelesen. Auf der anderen Seite war er Heiratsschwindler. Er hat gemalt und das ist natürlich auch mit einer großen Fantasie verbunden. Also auch wenn die Fantasie kriminell ist, ist es ja eine Fantasie. Und das war, und dann hat er auch, wie das Mädchen, er hat viel gelesen und von den Welten erzählt, ob das nur Lügen waren oder Wahrheiten, spielt ja gar keine Rolle. Aber das war die Initiation durchaus für das Mädchen, um später vielleicht, also eine der, um später auch selber Schriftstellerin zu werden.
Also Lesen und Schreiben als Rettungsanker.
Ja, also wenn es das Lesen nicht gegeben hätte für das Mädchen, dann wäre das Mädchen nicht so unbeschadet aus dem Leben und vor allen Dingen nicht aus meinen Romanen herausgekommen. Das war wirklich wichtig, weil sie hat ja keine moralische Instanz gehabt. Also weder Vater noch Mutter haben ihr irgendwelche Werte mitgegeben. Und deshalb waren die Bücher, Märchen, Romane, alles, was sie unter die Finger kam, das war natürlich ein moralischer, abenteuerlicher Kompass. Und sie hat in diesen Büchern auch gesehen, das könnte auch aus mir werden, weil gerade wie Ditte Menschenkind von alle, also Nöxe geschrieben, da geht es um ein Waisenkind, das dann auch wieder herausfindet.
Und haben Sie denn jetzt durch diese, sage ich mal, mir kam das auch so ein bisschen vor wie Maler, manchmal so ein Bild nochmal übermalen, durch diese Arbeit an diesen Erzählungen, durch dieses Durchdringen nochmal der ganzen Autofiktionsthematik, auch was abgeschlossen? Kommt jetzt was anderes?
Also ich denke, dass ich abgeschlossen habe, auf jeden Fall mit dem Autofiktionalen, weil es auch, es ist die schmerzhaftere Arbeit für mich. Also das Buch davor, 34. September, hat große Freude gemacht und war keinerlei schmerzhaft. Aber deswegen schon aus diesem Grund, um mir diese Freude zu erhalten, sitze ich an einem neuen Buch. Aber natürlich kommen auch immer wieder autofiktionale Begebenheiten herein. Das ist ja ein großer Fundus, von dem wir Schriftsteller auch schöpfen. Und manchmal kann man in dem Nicht-Autofiktionalen sein Ich viel mehr offenlegen und sichtbar machen, ohne dass jemand weiß, dass das Ich gemeint ist.
Angelika Klüssendorf, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Und das neue Buch von Angelika Klüssendorf trägt den Titel Risse und ist beim Piper Verlag erschienen. Es hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Es ist schon 15 Jahre her, da hatte der italienische Schriftsteller Paolo Giordano einen großen Überraschungserfolg mit seinem Roman Die Einsamkeit der Primzahlen. Der erzählt von zwei Heranwachsenden, die sich so einsam wie eben Primzahlen fühlen. Tatsächlich hat Giordano einen besonderen Bezug zu Zahlen, denn er hat auch einen Master in theoretischer Physik. Die spielt in seinem neuen Roman aber keine Rolle. Vielmehr geht es um die Klimakrise, die MeToo-Debatte und Cancel Culture, also um unsere Gegenwart. Dirk Furich hat den Schriftsteller getroffen.
Wir sitzen uns auf einer Bierbank im Garten des Hauses der Berliner Festspiele gegenüber. Paolo Giordano, die Sonnenbrille in den Halsausschnitt seines Polohemds gesteckt, ist nach Deutschland gekommen, um über seinen erfolgreichen Roman zu sprechen. Den hat er nach einer Insel im Indischen Ozean benannt.
No, I've never been to Australia and I've never been to Tasmania.
Ich war nie in Australien und auch noch nie in Tasmanien. Das ist erstmal sehr weit weg. Und es geht auch um die Vorstellung von einem Garten Eden, eine wunderschöne Landschaft.
Also because the word itself in Italian has a sound that reminds the word talismano, which is something, I don't know the German name for it.
Talisman.
Talisman.
Talisman auf Deutsch, also es klingt eigentlich ähnlich wie dann im Italienischen.
Ein Glücksbringer also, nun ja. Im Roman ist Tasmanien die Chiffre für einen letzten Rückzugsort. Eine Art Arche Noah in der Südsee, auf den sich einzelne Exemplare der Spezies Mensch vor dem Weltuntergang retten können. Jedenfalls, sofern diese Leute es sich leisten können.
This whole idea of, you know, Escapism, Survivalism.
Eskapismus, Survival, darüber kann man in der letzten Zeit überall viel lesen. Wie superreiche Leute aus der Hightech-Szene sich darauf vorbereiten, sich irgendwo zu verstecken, um zu überleben. Das ist verstörend.
Ein bisschen Science-Fiction steckt in diesem Roman des 40-jährigen Schriftstellers aus Turin. Aber es ist keine finstere Weltuntergangsbeschwörung.
You don't wake up in the middle of the night because of climate change.
Sie wachen nicht nachts auf wegen des Klimawandels. Vielleicht ein paar junge Leute, okay, aber das ist eher selten. Leute wachen in Panik nachts auf wegen einer Ehekrise, weil ein Angehöriger schwer krank ist oder sie unglücklich sind und der Sex nicht klappt. Alltagsdinge, Dinge des Lebens. Mich hat der Grenzbereich zwischen der ganz persönlichen Sphäre und der Umgebung, der Welt interessiert und wie sich die beiden Sphären gegenseitig beeinflussen.
Influence each other.
Ein 40-Jähriger in der beginnenden Midlife-Crisis. Giordanos Protagonist wirkt wie die etwas moderatere Version der an den Zumutungen der Zivilisation und der Geschlechtlichkeit verzweifelnden Helden von Michel Houellebecq. Der Ich-Erzähler trägt unverkennbar starke Züge des Autors Paolo Giordano, der studierter Physiker ist und für eine italienische Tageszeitung Kolumnen schreibt. Er war erst 25, als er Die Einsamkeit der Primzahlen veröffentlichte. Seinen Debütroman über die emotionalen und beruflichen Verwirrungen von Heranwachsenden. Ein Riesenerfolg damals in Italien. Das Manien beginnt damit, dass ein Naturwissenschaftler im Jahr 2015 von Rom nach Paris fährt, um über die Klimakonferenz zu berichten.
I was actually there at the conference. I asked the newspaper I work with in Italy, Corriere della Sera, to.
Ich war selbst bei der Konferenz dabei, um für den Corriere della Sera zu berichten, genau wie es im Buch steht. Ich fand es super langweilig. Das wollen wir nicht gern wahrhaben, aber es ist unglaublich langweilig, über die Klimakrise zu reden oder zu schreiben. Und gleichzeitig wusste ich doch, wie relevant all diese Gespräche waren.
Giordanos Buch ist alles andere als langweilig. Es ist eine mit leichter Hand geschriebene, locker vor sich hin plaudernde Gegenwartskomödie. Alltags- und Beziehungsprobleme verstricken sich mit der Erinnerung an die Terroranschläge in Paris und auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Dazu Ereignisse rund um einen älteren Uniprofessor, der als Sexist gebrandmarkt wird und sich anschließend mit einer flammenden Anti-MeToo-Rede selbst den Strick dreht.
The book really starts from that feeling, you know, of being overwhelmed by this simultaneous or almost simultaneous big threats.
Man wird von den vielen gleichzeitigen Bedrohungen überwältigt. Früher, als man noch nicht ständig über alles informiert war, war das Leben vielleicht einfacher. Wenn jemand ein bisschen zerbrechlich, labil ist, dann kann er diese ständige Angst spüren. In Tasmanien geht es um das Gegenteil von Angst. Akzeptieren wir doch einfach, dass die menschliche Spezies vor ihrem Ende steht. Und lasst uns einen Weg finden, weiterzuleben.
Resigniert, apokalyptisch, ein bisschen zynisch oder doch letztlich optimistisch? Wer einen so humorvollen, feinironischen und stilistisch eleganten Roman schreibt wie Paolo Giordano, der kann an der Welt nicht wirklich verzweifeln. Auswandern nach Tasmanien, das hat noch Zeit. Erstmal macht Giordano weiter mit seiner Lesereise durch Deutschland und Europa.
Und am 1. Oktober zum Beispiel liest Paolo Giordano in Wien. Sein Roman Tasmanien ist in der Übersetzung von Barbara Kleiner im Surkamp Verlag erschienen, hat 225 Seiten und kostet 25 Euro. Wer weiß, was für Meisterwerke das wohl waren, die manche Autoren wie Franz Kafka eigenhändig verbrannt haben oder die andere einfach in Zügen oder Bars verbummelt haben. Diese Frage scheint den Literaturwissenschaftler Alexander Pechmann nicht mehr losgelassen zu haben. Er widmet ihr nämlich gleich eine ganze Bibliothek der verlorenen Bücher. So heißt sein neues Buch. Michael Opitz hat es gelesen. Herr Opitz, wie erzählt Pechmann denn von diesen verlorenen Büchern? Reiht er da so Anekdoten aneinander oder baut der richtigen Thema auf?
Also er macht es ganz geschickt. Er führt nämlich gleich zu Anfang seines Buchs einen Unterbibliothekar ein. Und von dem muss man sich vorstellen, dass der so durch das sich labyrinthisch verzweigende Buchareal führt. Also er führt durch die Bibliothek, die sich chaotisch offensichtlich darstellt. Und dann bleibt er vor einem Regal stehen, nimmt ein Buch heraus oder eine Geschichte, die zu einem Buch gehört, und die erfahren wir dann. Also das ist eine sehr schöne Idee, und unter anderem erzählt er dann, was mit so Büchern passiert. Unter anderem eine Geschichte von Herman Melville, dem Autor von Moby Dick. Und das ist eine ganz schöne Geschichte. Der Autor schreibt 1862 seinem Bruder, er habe alle seine Manuskripte für 10 Cent das Pfund an einen Reisekistenhersteller verkauft. Und dieser Reisekistenhersteller will die Manuskripte nutzen, um damit den Koffer, die Kiste von innen auszukleiden. Und als das öffentlich wurde, Da entstand ein unheimlicher Run darauf, weil man glaubte, man könnte in Reisekisten noch die Manuskripte von Melville finden. Und dann versuchte man, diese Koffer irgendwie zu kaufen, die 1862 in Massachusetts hergestellt wurden.
Super Geschichte, davon hat er ja wahrscheinlich mehr. Was hat er denn überhaupt so für Fälle? Oder anders gefragt, auf was für eine Weise gehen Bücher und Manuskripte so verloren?
Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Also was den Büchern immer wieder droht, ist ja Brand. Also eine große Geschichte, die er erzählt, handelt von der Bibliothek von Alexandria, von der man nicht so genau weiß, wann sie tatsächlich in Flammen aufgegangen ist, 47 vor Christus oder 640 nach Christus. Aber zumindest war sie hatte sie einen unglaublich großen Bestand an Schriftrollen aus der Antike. Also ein Schatz, ja, der dann plötzlich verschwunden ist. Und in jüngster Zeit erinnert man sich vielleicht noch an das Schicksal der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. Auch da sind ja wertvolle Bücher verloren gegangen. Also solche Geschichten werden von Pechmann in diesem Buch erzählt. Verluste und diese imaginäre Bibliothek, die er dann entwirft, der verlorenen Bücher, versammelt im Grunde genommen all die verschwundenen, verbrannten Bücher wieder.
Und kommt er da auch auf Einzelexemplare zu sprechen?
Ja, das macht er und das ist auch sehr schön. Also beispielsweise erzählt er die Geschichte von Hemingway, der hat seine Frau gebeten, ihm Manuskripte aus Paris an den Genfer See zu bringen und die Frau fährt los, packt alle Hemingway-Manuskripte in eine Reisetasche. Und dann wird ihr auf dem Bahnhof diese Reisetasche gestohlen und sie kommt zurück und natürlich kann man sich vorstellen, ist der Autor entsetzt. Und dann aber, nachdem sich die erste Wut so ein bisschen gelegt hat, da ist er eigentlich doch dann entspannter, weil er sagt, im Grunde genommen wollte ich diese alten Manuskripte gar nicht mehr haben, denn inzwischen habe ich meinen Schreibstil geändert und bin jetzt ein ganz anderer Autor. Und insofern war dieser Verlust dann also gar nicht mehr so dramatisch.
Kann also auch eine Befreiung sein.
Ja.
Geht denn der Alexander Pechmann auch noch in andere Räume dieser imaginären Bibliothek?
Ja, das gibt ganz verschiedene und viele Räume, selbst Räume, die man gar nicht vermutet hätte. Unter anderem gibt es einen Saal, wo die Bücher von Autoren ohne Werk stehen. Und da führte einen Autor an, ein Österreicher, Ernst Pollack, der in den Wiener Kaffeehäusern zu Hause war, ein Zeitgenosse von Franz Kafka und Karl Kraus. Und der hat eine besondere Fähigkeit gehabt, offensichtlich. Also Kafka, Musil, Karl Kraus haben den unglaublich geschätzt für sein Wissen. Er kursiert so ein bisschen in Kafkas Schloss als Bürochef Klamm. Und dieser Mann hat also viel von Literatur und vom Schreiben gehalten, aber selbst nie eine Zeile zu Papier gebracht, aus Angst davor, dass das, was er geschrieben hätte, nie seinen eigenen Ansprüchen genügen würde. Und auch diese, also Autoren, die eigentlich gar kein Werk haben, findet man also bei Pechmann in dieser Bibliothek der verlorenen Bücher.
Ich habe mich ohnehin gefragt, ob man auch eigentlich inhaltlich über die verlorenen Bücher was schreiben kann, denn man weiß ja dann wahrscheinlich in vielen Fällen gar nicht, was drin
steht. Ja, das weiß man, ahnt man, man glaubt wenig zu wissen, aber es passiert ja dann doch sehr häufig, dass Autoren, bevor sie etwas veröffentlichen, anderen das nochmal zu lesen geben, Freunden, Bekannten, Verlegern. Und die haben dann also aus der Erinnerung nochmal so aufgeschrieben oder festgehalten irgendwo, was sie denn gelesen haben. Das ist mehr oder weniger brauchbar, nicht immer erinnern die sich gut, aber zumindest hat man einen Eindruck, also was in diesen Texten offensichtlich zur Sprache gekommen ist.
Also es klingt aber nach einem sehr unterhaltsamen Buch, was Sie da gelesen haben.
Ja, unbedingt. Also das ist schön zu lesen. Man liest das gern, weil man wirklich eine ganze Menge über Dinge erfährt, von denen man eigentlich nicht wusste, dass sie existiert.
Michael Opitz über Alexander Pechmanns Buch Die Bibliothek der verlorenen Bücher, erschienen beim Schöffling Verlag für 24 Euro. Der 75. Geburtstag, das wird ja meist groß gefeiert mit der ganzen Verwandtschaft und wie das in der Frankfurter Buchmesse, wie die das halten mit ihrem Jubiläum. Davon konnte man gestern vielleicht schon ein bisschen was erfahren. Da gab es nämlich eine Pressekonferenz, denn in 3 Wochen geht es schon los am 17. Oktober. Und meine Kollegin Miriam C. hat sich das gestern angehört, was wir von der größten Buchmesse der Welt erwarten können. Was wird da kommen? Was hast du gestern gehört, Miriam?
Also es wird zum 75. Geburtstag wieder ein bisschen besser. Die Frankfurter Buchmesse kämpft sich weiter aus dem Corona-Einbruch. Der war ja auch im letzten Jahr noch deutlich spürbar gewesen. Da waren etliche Aussteller aus dem Ausland noch weggeblieben. 1/3 weniger Aussteller, wenn man es mit dem vorpandemischen Jahr 2019 vergleicht. Und da scheint sich jetzt die Frankfurter Buchmesse weiter zu erholen, was ich gar nicht selbstverständlich finde. Weil wenn man in andere Branchen schaut, dann hat sich ja dieses Konzept, das Format Messe, alle treffen sich an einem Ort, ja auch durchaus als ein aussterbendes erwiesen. Und auch wenn man jetzt auf die Buchmesse im Speziellen schaut, da ist die mal wieder an keinem einfachen Punkt in ihrer Geschichte. Gerade der Umgang mit künstlicher Intelligenz, Vereinbarkeit von Sprachmodellen wie ChatGPT und Urheberrecht, das beschäftigt die Branche, sagte auch der Buchmessendirektor Jürgen Boos gestern. Papierkosten, Energiekrise, Nachhaltigkeit sind auch immer noch große Themen und trotzdem wachse die Frankfurter Buchmesse, so hat es Jürgen Boos gestern formuliert. Eine Zahl, die mich tatsächlich überrascht hat, der Ticketverkauf liegt gerade schon 50-70% über dem Vorjahresniveau und wahrscheinlich die entscheidendere Zahl, er liegt auch schon deutlich über dem Vorpandemiejahr 2019.
Und wo wächst die Messe da tatsächlich noch? Also das ist ja vielleicht sowas wie Young Adult Romane, die werden viel gekauft, aber eben wahrscheinlich auch die Aussteller aus dem Ausland, denn die waren ja gar nicht da in der Pandemie und können ja jetzt eigentlich wieder anreisen.
Ja genau, vor allem China und Indien sind also auf der Buchmesse 2023 so stark vertreten wie noch nie. Zum Beispiel zum ersten Mal sind alle großen Verlage aus China auf der Frankfurter Buchmesse und die Messe baut sich vor allem auch weiter aus als Ort für den Handel mit Buchrechten und mit Lizenzen. Also das war ja immer schon ein wichtiges Standbein. Es gibt auf der Messe immer so eine extra Halle, das Agency Center, das AgentInnenzentrum. Da treffen sich dann immer alle aus, Literaturagenturen, Lektoraten, auch Lizenzabteilungen. Nicht unbedingt, um da gleich die Deals zu unterschreiben, aber man stellt sich eben Manuskripte vor, man pflegt auch einfach Geschäftsbeziehungen und dieses AgentInnenzentrum, das hat in diesem Jahr 20% mehr Fläche. Auch die Kooperation mit TikTok, das baut die Messe weiter aus. TikTok war im letzten Jahr ein neuer, großer Aussteller gewesen und jetzt wird also auf der Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal der TikTok Book Award vergeben. Und da stellt sich da wirklich der TikTok über eben das klassische TikTok-Genre wie Young Adult, New Adult Fiction noch breiter auf. Es soll sich also auch an ein breiteres Publikum richten, dieser TikTok Book Award.
Aber die machen ja richtig Bestseller dabei, TikTok oder BookTok. Jetzt habe ich ja schon gesagt, die Buchmesse wird 75. Das ist ja auch eben natürlich eigentlich ein Anlass zu feiern. Gibt es dazu auch irgendwas?
Ja, also das wird auch ins Zentrum gestellt, diese 75 Jahre, wobei auch immer betont wurde, und das möchte ich jetzt glaube ich auch sagen, es sind 75 Jahre in der Nachkriegszeit. Kriegszählung. Also 1949 fand die erste Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche statt. Und da wird ja auch immer noch zum Abschluss der Messe der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. In diesem Jahr übrigens an Salman Rushdie, der auch zum ersten Mal nach dem Attentat, das ja im letzten Jahr auf ihn verübt wurde, wieder ins Ausland reist für so einen großen Auftritt. Also das wird sicher auch ein Highlight. Und eigentlich ist aber die Frankfurter Buchmesse viel älter als diese 75 Jahre. Also erste Dokumente gibt es zum Beispiel aus dem 15. Jahrhundert von 1437, also die Zeit, wo Gutenberg den Buchdruck revolutioniert hat und eben Frankfurt dazu Literatur, Hauptstadt Europas aufstieg. So weit geht diese Geschichte also zurück. Es gibt zum Beispiel eine Arte-Dokumentation, einen Film, also der sich mit der Geschichte, diesem Jubiläum der Frankfurter Buchmesse beschäftigt. Und ich glaube, die Messe hat sich vor allem in den letzten Jahren immer weiter zu so einem Ort verändert, wo eben nicht nur Handel getrieben wird, sondern auch ein diskursiver Ort, wo Debatten begleitet werden. Außer interessanterweise einer Debatte, die um rechte Verlage, es wird ja immer mal diskutiert, sollen rechte, ultrakonservative, rechtsextreme Verlage von der Messe ausgeschlossen werden. Da zögert die Messe jedes Jahr, ist also nicht bereit dazu. Und der Sprecher der Frankfurter Buchmesse, Thorsten Kasemir, der nannte tatsächlich diese Diskussion um rechte Verlage eine Phantomdebatte, sagt, naja, die rechten Verlage, die würden schon von ganz alleine nicht mehr anreisen. Wenn man so ins Ausstellerverzeichnis schaut, dann stimmt das nicht so ganz. Aber diese Debatte wird also offensichtlich klein gehalten, auch jetzt zum Geburtstag. Und stattdessen möchte man also diskutieren über Menschenrechte, Demokratie, iranische Frauenbewegung ist ein Schwerpunkt, diskursiver Schwerpunkt auf der Messe oder natürlich auch das Gastland Slowenien. Also das sind die Schwerpunkte, die die Messe zu ihrem Geburtstag selbst setzt.
Alles Themen, die bei uns im Programm dann sicher auch vorkommen, denn wir sind ja auch schon alle kräftig damit beschäftigt, du ja besonders, auch eben unsere Sendungen da zu planen. Gibt es da was Neues?
Das gibt's auf jeden Fall. Wir senden in diesem Jahr nicht nur unsere Literatursendung, eben die Lesart und den Büchermarkt im Deutschlandfunk live von der Messe, sondern wir haben in diesem Jahr auch zwei Sondersendungen am Buchmessen Samstag. Das ist in diesem Jahr der 21. Oktober. Da haben wir wie gewohnt den Bücherherbst. Das sind 3 Stunden mit den interessantesten Neuerscheinungen aus Belletristik und Sachbuch. Und am Freitag, am Buchmessen Freitag, dem 20. Oktober, da sind wir gerade alle in der Planung an einer Sondersendung, die soll so trubelig, glamourös, anregend, unterhaltsam, überraschend und kurzweilig sein, wie so eine Messe eben selber ist, mit Literaturstars und aber auch mit Menschen, die wir hinter der Kulisse auf die Bühne holen. Und ja, du, Andrea, bist ja auch beteiligt.
Das
du
stimmt.
Wirst das moderieren
da
zusammen.
Da ist noch einiges zu tun. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Miriam. Wir werden dann also in den nächsten Wochen noch häufiger über die Frankfurter Buchmesse und auf der Frankfurter Buchmesse miteinander reden. Vielen Dank.